Die Corona-Justizskandale reißen nicht ab. Auf1 hat jetzt einen besonders brisanten Fall zu Sängerin Julia Neigl aufgedeckt. Und wie viele Ärzte werden seit der Corona-Zeit eigentlich verfolgt? Die Zahl wird Sie schockieren. Auf Rentner kommen massive finanzielle Belastungen zu. Und Millionen Kosten für die Unterbringung von Migranten in Hotels. Und das nur in einer Stadt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf1. Bevor wir zu den Corona-Skandal-Urteilen kommen, zunächst wichtige Meldungen vom heutigen Montag. Im Nahen Osten dominieren nach wie vor widersprüchliche Signale bezüglich einer Lösung des Konflikts. So legte der Iran nach eigenen Angaben einen neuen Plan zur Öffnung der Straße von Hormus vor. Danach sei Teheran zu einer Öffnung der für den Welthandel wichtigen Meerenge bereit, sofern Verhandlungen über das iranische Atomprogramm verschoben werden. Die USA reagierten bislang nicht auf den Vorschlag. Gleichzeitig versichert sich Teheran aber offenbar der Unterstützung Russlands. Heute traf der iranische Außenminister Abbas Araghchi in St. Petersburg ein. Im Vorfeld hatte der Iran betont, mit Russland seit Ausbruch des Krieges in engem Kontakt zu stehen. Dass eine kriegerische Lösung nach wie vor nicht ausgeschlossen ist, zeigt aber nicht zuletzt ein Manöver Israels. Wie heute bekannt wurde, hat Tel Aviv eine Batterie des Raketenabwehrsystems Iron Dome in die Vereinigten Arabischen Emirate verlegt. Es handelt sich um den ersten Einsatz des Waffensystems außerhalb Israels und der USA. Der Attentatsversuch bei einem Dinner mit US-Präsident Donald Trump in Washington am Samstagabend wird bereits von Medien instrumentalisiert. So schreibt etwa CNN wörtlich von einem Angriff auf Rituale der US-Demokratie. Der Attentatsversuch verdeutliche die zunehmende Gewalt, die Politiker und die Grundrechte gefährde. Könnte das versuchte Attentat zum Anlass genommen werden, um die Überwachung im Namen der Sicherheit noch zu beschleunigen? Der von auf1 aufgedeckte Justizskandal zum Corona-Urteil von Sängerin Julia Neigl rief auf sozialen Medien eine Vielzahl an Reaktionen hervor. Ein Nutzer kommentierte sarkastisch: So viel zum Thema Rechtsstaat Deutschland. Ein weiterer spricht von dunkelsten Zeiten in Deutschland. Wieder ein anderer erinnert an die wegen Maskenattesten inhaftierte Ärztin Dr. Bianca Witschel. Ein Kommentar vergleicht die Justiz in Deutschland gar mit Zuständen wie im Mittelalter, als Urteile gegen sogenannte Ketzer oder Kräuterkundige, die als Hexen diffamiert wurden, bereits vorab feststanden. Es gehe darum, ein Exempel zu statuieren und andere Menschen einzuschüchtern. Ein anderer meint, dass mittlerweile das gesamte Justizwesen zum Skandal verkommen sei. Und wieder ein anderer Nutzer schreibt, seit Corona sei die Justiz nicht mehr unabhängig und damit alle Urteile mehr oder weniger falsch und rechtswidrig. Ans Licht gebracht hat den Skandal auf1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. In seiner brisanten Aufdeckersendung sagt er:
Diese Dokumente sollten Sie niemals zu Gesicht bekommen. Niemand sollte diese Seiten jemals sehen, außer einem kleinen Kreis handverlesener Staatsdiener am Oberverwaltungsgericht in Bautzen. Es ist das Urteil im Prozess gegen eine 2G-Verordnung, das in weiten Teilen geschrieben wurde, bevor der Prozess begann. Vielleicht wurde es von der Politik diktiert, vielleicht vom Geist eines pflichtschuldigen Gehorsams. Ich weiß es nicht. Aber alles wirkt auf mich so wie Urteile früherer Gefangener in den Gefängnissen in Berlin, Lichtenberg und Chemnitz, die ich Ihnen gezeigt habe. Nur, das war in einer anderen Zeit. Dieses Urteil stammt von 2026 aus unserer Demokratie.
Die vollständige Sendung Corona-Urteil, Sachsens größter Justizskandal aufgedeckt, sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Doch das ist bei weitem nicht der einzige Skandal. Die Verfolgung kritischer Ärzte in Deutschland seit der Corona-Zeit hatte sogar US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. scharf kritisiert. Doch wie reagierte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken darauf? Der Präsident des schweizerischen Vereins Wir, Christian Oesch, zitiert Warkens Antwort wörtlich.
Während der Corona-Pandemie gab es zu keiner Zeit eine Verpflichtung der Ärzteschaft, Impfungen gegen Covid-19 durchzuführen. Wer aus medizinischen, ethischen oder persönlichen Gründen keine Impfung anbieten wollte, machte sich weder strafbar, noch mussten Sanktionen befürchtet werden. Strafrechtliche Verfolgung habe es ausschließlich in Fällen von Betrug und Urkundenfälschung gegeben, etwa bei der Ausstellung falscher Impfpässe oder unrechter Maskenatteste. Also, hier wird eigentlich die Wissenschaft und die Medizin politisiert. Okay? Und das ist eigentlich das Krasse. Also hier gehen wir in Richtung totalitäre Regierung.
Aus diesem Grund hat der schweizerische Verein Wir am heutigen Montag gemeinsam mit der Ärztevereinigung MWGFD die Initiative Ärzte mit Gewissen ins Leben gerufen. Denn europaweit
gibt es über 1500 Fälle, eigentlich mehr, aber zu 1500 plus Fällen haben wir die direkte Unterlagen von der Bundesanwaltschaft, dass diese Ärzte mit ihren hippokratischen Eiden und Pflichten bewusst sind und das auch ausgeführt haben. Sie werden jetzt verfolgt, also mit Strafverfolgung wegen Maskenteste und also die Impfbefreiungen sozusagen. Also gerade das Gegenteil passiert jetzt. Und wir versuchen jetzt, diese einzelnen Fälle zusammenzubringen, womit wir dann diese Zusammenfassung weltweit darstellen können.
Nähere Informationen zur internationalen Initiative für die mutigen Ärzte erfahren Sie im vollständigen Gespräch mit Christian Oesch unter www.auf1.tv. Von Anfang an berichtet Auf1 über Ärzte, die für das Wohl ihrer Patienten ihre Karriere riskierten und dafür von Systemmedien diffamiert oder verschwiegen werden. Doch das können wir nur mit Ihrer Unterstützung. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Während der Corona-Jahre wurde der sogenannte Wiederaufbaufonds von Ländern aus der ganzen Europäischen Union genutzt. Doch zur Rückzahlung der Kredite sind gleich mehrere Länder nur eingeschränkt bereit. So forderte der französische Präsident Emmanuel Macron am Wochenende eine Verschiebung der Rückzahlungen. Auf einer Pressekonferenz in Athen sagte er wörtlich: "Heute sagen uns manche, wir müssten die Kosten schnell erstatten. Das ist idiotisch." Gleichzeitig forderte der frühere Rothschild-Banker die Aufnahme weiterer gemeinsamer EU-Schulden, um Ausgaben in den Bereichen Rüstung, Raumfahrt und künstliche Intelligenz zu finanzieren. In eine ähnliche Richtung äußerte sich der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis. Er sagte bei derselben Pressekonferenz, Zitat: "Welchen Sinn macht es derzeit, den Konjunkturfonds zurückzuzahlen und damit das Budget für die nächsten 6 Jahre zu schmälern, wenn wir keinen Grund dazu haben?" Weder Frankreich noch Griechenland zählen zu den sogenannten Geberländern, die die Kredite damals finanziert haben. Im Hinblick auf etwaigen Widerstand aus Deutschland sagte Macron, Zitat: "Heute werden viele sagen, auf keinen Fall. Aber ich bin mir sicher, dass wir es am Ende schaffen werden, denn Europa will im Rennen bleiben." Die Stadt Hamburg hat allein im vergangenen Jahr rund 160 Millionen Euro für die Unterbringung von Asylbewerbern in Hotels ausgegeben. Das geht aus einer Antwort des Hamburger Senats auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Im Jahr davor lagen die Kosten sogar bei rund 190 Millionen Euro. Die Summen setzen sich aus den Kosten für die Beherbergung und Verpflegung der Migranten zusammen. Zunächst war lediglich ein Hotel angemietet worden, doch es kamen noch weitere hinzu. Insgesamt bringt Hamburg seit Februar 2022 Migranten in Hotels unter, mit der Begründung durch den Krieg in der Ukraine. Die Gesamtausgaben sollen bei 600 Millionen Euro liegen. Mehr als 3/4 der Deutschen halten die gesetzliche Rente nicht für ausreichend, um ihren Lebensstandard im Alter zu sichern. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CIVE für den Sozialverband Deutschland. Demnach bezweifeln 82% der Befragten, dass die Rente sie finanziell ausreichend absichern werde. Etwas mehr als jeder Zweite glaubt außerdem, dass seine finanziellen Mittel nicht für eine ausreichende private Vorsorge genügen. Befragt wurden 2500 Bürger. Ausgeschlossen waren allerdings Beamte, Selbstständige und Rentner. Die Umfrage wurde übrigens durchgeführt, noch bevor Bundeskanzler Friedrich Merz die gesetzliche Rente mit seiner Aussage zu einer Basisabsicherung herabgestuft hat. Und auch in Österreich kommen wohl höhere Belastungen auf Rentner zu. Die Regierung hat sich am Montag weitgehend auf einen Budgetplan für die kommenden beiden Jahre geeinigt. ÖVP, SPÖ und NEOS haben sich auf einschneidende Sparmaßnahmen verständigt. So soll etwa das Sparpaket um 3 Milliarden Euro höher ausfallen als bisher geplant. Die endgültige Summe ist noch nicht bekannt. Sicher scheint aber bereits, dass weitere Steuererhöhungen anstehen. Die Körperschaftssteuer auf Unternehmenserträge soll steigen. Auch die Bankenabgabe soll zum wiederholten Male angehoben werden. Doch nicht nur auf Unternehmen kommen höhere Belastungen zu. Auch Rentner müssen sich wohl auf weniger Geld einstellen. So sollen bereits beschlossene Rentenerhöhungen für die kommenden beiden Jahre gebremst werden. Bei Redaktionsschluss liefen noch letzte Abstimmungen innerhalb der Koalition. Am 26. April 1986, gestern vor 40 Jahren, explodierte der Reaktor des Kernkraftwerks Tschernobyl. Die Katastrophe war für viele ein Schock, so auch für Steff Manzini, Journalistin der Stadtzeitung am Bodensee. Auf dem Windkraftsymposium der AfD im Januar sprach auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit der Journalistin.
Tschernobyl, das war damals ja für viele Leute eine Zäsur. Es gab andere Störfälle in Atomkraftwerken, Three Mile Island beispielsweise in den USA, später dann Fukushima. Aber Tschernobyl, das ist also die, die es erlebt haben. Ich glaube, da weiß jeder, was er irgendwie so in der Zeit gemacht hat. Warum ist die Windkraft heute schlimmer als das, was in Pripyat meinetwegen passiert ist oder das, was wir im Süden Weißrusslands heute immer noch als Spätfolgen erleben?
Naja, Herr Müller-Mertens, die Atomkraft, die hatten wir ja auf dem Schirm. Diese Anti-Atomkraft-Bewegung existierte ja schon seit den 1970er Jahren. Und dann passierte der größte mögliche GAU. Ich habe das noch sehr präsent. Die Mütter durften ihre Kinder nicht stillen. Wir durften keine Pilze essen. Das waren noch die ganzen Begleiterscheinungen. Wir hatten damals einen Ingenieur bei uns im Haus, der lief mit dem Geigerzähler ums Haus. Ja, und nun kommt diese angebliche erneuerbare Energien daher, diese Windkraft, nicht nur mit ihrem Plastikabrieb oder mit ihrem Infraschall oder mit dieser mannigfaltigen Zerstörung von Flora und Fauna, und gibt sich aber hier den Anstrich, wir sind was Gutes. Und das finde ich so katastrophal, dass die Menschen derartig in die Irre geführt werden. Und dann stehen da diese, wie Alice Weidel ja sagte, Windmühlen der Schande und schreddern die Insekten und werden befürwortet von einer Partei, die ursprünglich mal Pflanzen- und Tierwelt, und es geht um Menschen, schützen und erhalten wollte.
Eine Partei, die ja auch groß geworden ist in der Anti-Atom-Debatte. Wir wissen heute, dass beim Bau von Tschernobyl der sowjetische Geheimdienst, der natürlich auch damit drin hing, schon wusste, dieses, und es auch geschrieben hat, dieses Kraftwerk wird irgendwann mal explodieren. Wissen die Verantwortlichen heute auch um die Folgen der Windkraft, ihre Einschätzung, oder glauben die an ihre eigene Propaganda?
Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, die Sie mir stellen, zum Teil. Ich glaube, zum Teil glauben Sie an Ihre eigene Ideologie, fanatisch sozusagen, alles andere ausblenden. Denken Sie doch an die angebliche Corona-Schutzimpfung. Da haben wir das ja auch erlebt. Ja, die Menschen hatten schlimmste Schadwirkungen. Alles wird in Kauf genommen. Geimpft muss sein. Und hier haben wir jetzt die angeblich eben erneuerbare Windkraftenergie, die so schön ist, dass man alles opfert. Auf der anderen Seite glaube ich, dass dort Leute Bescheid wissen. Man muss Bescheid wissen. Schauen Sie heute das Symposium, die ganzen Fachleute, die Experten, die hier reden. Das sind Zahlen, Daten, Fakten. Und wir haben das Thema ja bei uns am Bodensee auch. Dort werden die Windmühlen der Schande in den Boden gerammt, in einem Erdbebengebiet, in Sichtweite eines Weltkulturerbens. Es muss noch viel mehr aufgeklärt werden. Dafür sind Sie von Auf 1 und ich von Stadtzeitung.org zuständig. Ja.
Wie sieht's überhaupt aus jetzt am Bodensee? Wir hören ja immer, ja, die Windkraftanlagen, die werden im Norden gebaut, offshore zum Teil oder in der norddeutschen Tiefebene. Stimmt auch, da stehen sehr viele, sicherlich heute mehr als in Süddeutschland. Aber wie sehr wird sich Baden-Württemberg, ist das ja in diesem Fall, dadurch verändern?
Na, wir haben eine grüne Landesregierung, vergessen Sie das nicht. Es sind über 200 Windkraftanlagen geplant und diese schreckliche Regierung setzt ja auch schnell um. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel das Thema bei uns in Überlingen, unweit von Überlingen, Hochbühl, da waren erst 2 oder waren es 3 Anlagen geplant, jetzt sind es schon 5, die geplant sind, ja. Und dort kämpft eine Bürgerinitiative verzweifelt, Gegenwind Hochbühl heißt die. Die Menschen werden ja auch in Veranstaltungen aufgeklärt von diesen Initiativen. Viele dieser Leute machen aber meiner Meinung nach den Fehler, dass sie heute nicht hier sind, weil wenn jemand Falsches das Richtige tut, ist es dann falsch. Das heißt, die warten immer noch darauf, dass irgendwann die Grüne Partei so ein Symposium initiiert. Und da können sie eben warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Es gilt jetzt, dass die Bürgerinitiativen sich auch vernetzen und dass es bundesweite Aktionen gibt. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, alle Menschen, die direkt betroffen sind, erkennen auch das schreckliche Szenario, was diese Windkraft mit sich bringt. Und das, was Sie mich eingangs gefragt haben, ja, wir sind ein windarmes Gebiet. Der Bodensee ist nicht die Ostsee und nicht die Nordsee. Es wird rücksichtslos umgesetzt.
Kommen wir mal zurück aufs Thema Emotionalität. Die Bewegungen, die neuen sozialen Bewegungen der 70er, 80er Jahre, wovon die Anti-AKW-Bewegung eine war, die hat es geschafft, ich glaube, nicht groß wissenschaftlich immer zu diskutieren, sondern Emotionen zu erzeugen. Also die Leute wollten nicht nur keinen schnellen Brüter, sie wollten auch keine Startbahn West und so weiter und so fort. Heute erlebe ich bei den Windkraftkritikern, da wird diskutiert, ja, mit Spannungszahlen in Netzen und ähnliches Ding, wenn man das mag, alles stimmen oder nicht. Ich kann es sowieso nicht nachvollziehen, aber brauchen wir eine stärker emotionalere Debatte?
Ja, und deswegen bin ich heute hier. Weil ich denke, bei all diesen Zahlen, Daten, Fakten, die ja dazugehören, natürlich, wenn man sagt, ein paar tausend Tonnen Beton in Boden, damit so eine Windmühle dann draufstehen kann. Aber wir dürfen bei all diesen Zahlen, Daten, Fakten eben nicht vergessen, das Herz mitzunehmen. Das wird immer wieder falsch gedacht, weil man so in der Argumentationsschiene ist, auch analog Corona, die Schadwirkungen, hier passiert das mit den Spike-Proteinen da, sehr technisch. In dem Fall sehr wissenschaftlich und medizinisch, jetzt hier sehr wissenschaftlich. Aber wenn wir die Menschen bei ihrem Herz anpacken, wenn wir sagen, hey Leute, was haben wir damals mobilisiert gegen diese Atomkraft, weil wir Angst hatten um uns, um unsere Kinder, um unsere Enkel. Und jetzt sehen wir, wie unsere Umwelt zerstört wird, wie Menschen unter diesem Infraschall leiden. Das habe ich selber persönlich auch in meinem Bekanntenkreis schon vor 20 Jahren, als die ersten Mühlen hingestellt wurden. Dann glaube ich, wird es geschehen, dass die vielen Menschen, die betroffen sind und sie sich eigentlich dagegen wehren möchten, auch diese Mauern abbauen, dass wir immer sagen, wie bei der Antikriegsbewegung oder Friedensbewegung ist ja genau das Gleiche. Ja, da steht die AfD, da stellen wir uns nicht dazu. Ja, aber bist du doch für den Frieden? Ja, bin ich. Aber mit denen habe ich nichts zu tun. Das muss aufhören. Und da haben wir als Medien eine große Leistung zu bringen, aber auch eine große Wirkung zu erzeugen. Und ich glaube schon, wenn die einzelnen Initiativen, ich kenne hier ein paar Leute, der Thomas Lang ist hier aus den Elbmarschen, ja, da stehen die Windkraftanlagen in den Vogelschutzgebieten, das muss man sich mal geben. Solche Leute, die auch in ihren Kommunen verankert sind, in ihren Orten, in ihren Städten, wenn die alle gemeinsam hinstehen und die Leute sehen, Mensch, der oder die, das ist doch eine anständige Frau, was hat die denn jetzt? Ach, da muss was dran sein. Dann kann es gelingen.
Die Aufklärungsarbeit von Auf 1 können Sie unterstützen, direkt über das Formular unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten Auf 1.